Deutschlandfunk. Das Feature.
30 Jahre nach der Wende ist Bulgarien das einzige Land in Osteuropa, in dem aus keinem der Konzentrationslager aus kommunistischer Zeit eine Gedenkstätte geworden ist. Mindestens 80 gab es davon. Es erinnert auch keine Gedenkstätte an die Verbrechen des Kommunismus, obwohl das Regime im Jahr 2000 per Gesetz für verbrecherisch erklärt worden ist. Stattdessen errichtete man noch danach ein Denkmal für den Diktator Todor Schiwkow. Sein Museum wurde erhalten und Büsten von ehemaligen Mitgliedern des Zentralkomitees der KP sprießen wie Pilze aus dem Boden. Bulgarien setzt sich kaum mit seiner traumatischen Vergangenheit auseinander. Ein Italiener will das ändern.
Für mich bestehen der Glaube und meine Arbeit als Priester nicht nur darin, Kerzen anzuzünden oder Kinder zu taufen. Es ist notwendig, sich um die Werte zu kümmern. Mein Oberhaupt, Papst Franziskus, sagt, wir müssen uns um die Geringsten kümmern, um die Ausgestoßenen, die Marginalisierten, um jene, die ganz unten sind, weil Gott sie liebt. Und dazu zählen auch die unschuldigen Opfer der totalitären Regime.
Paolo Cortesi wurde im Jahr 2010 nach Bulgarien geschickt, um für die katholische Gemeinde in Belene zu sorgen. Obwohl Bulgarien mehrheitlich orthodox ist, gibt es keinen anderen Geistlichen, der so populär ist. Seine Facebook-Seite wird von Tausenden besucht. Nicht nur wegen seines Sinns für Humor wird er geschätzt, sondern auch wegen seiner Leidenschaft, mit der er sich für unpopuläre, aber für die bulgarische Gesellschaft wichtige Anliegen einsetzt. Vor allem für eine Gedenkstätte für die Opfer von Belene, des schrecklichsten kommunistischen Lagers in Bulgarien.
Ich bedauere, dass ich der Einzige bin, der daran erinnert. Ich hoffe schon, dass auch andere Geistliche und die Kirchen, nicht nur die katholische, als Institutionen sich beteiligen. Die Kirchen sind Profis im Gedenken. Und es tut mir sehr leid, wenn ich sehe, vor allem in meinen ersten Jahren in Bulgarien, dass sich für das Gedenken fast nur Politiker interessieren. Die Gesellschaft muss sich darum kümmern. Schulen, Schriftsteller, Intellektuelle. Die Vergangenheit gehört nicht den Parteien, sondern der Gesellschaft. Und es wäre gut, wenn es noch andere Geistliche gäbe. Wir können nicht immer nur auf der Couch sitzen, fernsehen, heimlich unsere Meinung äußern, sondern wir müssen öffentlich Position beziehen, ein Vorbild für die Menschen sein. Selbst wenn es manchmal schmerzhaft ist, sollten wir die Menschenrechte verteidigen.
Das Erbe von Belene. Bulgariens verdrängte Vergangenheit. Ein Feature von Diana Dineva.
Wir passieren den Kontrollpunkt zur Insel Persin, bei der Stadt Belene im Norden Bulgariens. Auf der Insel in der Donau gibt es noch immer ein Gefängnis. Die Polizisten durchsuchen sorgfältig das Auto und notieren sich unsere Fahrzeug- und Ausweisnummern. Wir fahren über eine quietschende Pontonbrücke und dann 13 Kilometer weiter ins Innere der Insel. Es ist der 1. Juni 2019, der 70. Jahrestag der Errichtung des Lagers. 38 Jahre war es in Betrieb. Es gilt als das schrecklichste Lager von allen. Für die bulgarischen Medien ist es trotzdem kein Thema. Auf der breiten Wiese, wo einst die Baracken standen, sammeln sich unter der gnadenlos brennenden Sonne nicht mehr als 100 Menschen. Sie sind gekommen, die Opfer des Kommunismus zu ehren. Eine große Gruppe unterhält sich lebhaft auf Türkisch. Zum Gedenktag sind sie extra aus Bursa und Istanbul angereist. Sie gehörten zu den letzten 500 Insassen des Lagers von 1984 bis 1987.
Sie haben uns großes Leid zugefügt. Und danach mussten wir 25 Jahre lang für ein neues Leben in einem neuen Land kämpfen. Ein Mensch lebt durchschnittlich 75 Jahre. Sie haben uns unsere besten Jahre geraubt. Nur weil diesen echten Banditen, den 13 Mitgliedern des Zentralkomitees der KP, ein solches Experiment eingefallen ist. Und das Schlimmste ist, sie haben die Seelen der Menschen vergiftet. Sie haben einen Keil zwischen Bulgaren und Türken getrieben. Glauben Sie mir, Versöhnung wird man sehr schwierig erreichen.
Shukri Mehmet war einer der Anführer des friedlichen Widerstands gegen die gewalttätig erzwungene Assimilierung der türkischen Minderheit, rund ein Zehntel der Bevölkerung. Mehmet war 2 Jahre in Belene inhaftiert. Danach 2 Jahre in einem Dorf interniert, dann wurde er nach Österreich abgeschoben. Seit 30 Jahren führt er erfolglos einen Prozess gegen die damals Verantwortlichen. Noch im Jahr 1989 wurden 360.000 Türken aus Bulgarien vertrieben, weil sie ihre türkischen Namen nicht aufgeben wollten. Bulgarische Politiker besuchen diesen Ort ungern. In all den Jahren nach dem Fall des Kommunismus haben nur ein Präsident und 2 Parlamentspräsidentinnen je an dem jährlichen Gedenktag teilgenommen. Heute hält die Parlamentspräsidentin Sveta Karajančeva eine sehr bewegende Rede. Aber das war es dann. In einer Stunde werden die Reden verklungen sein. Das Tor zur Pontonbrücke wird wieder verschlossen. Abgesehen vom Rauschen der Donau wird wieder Stille einkehren auf der 40 Quadratkilometer großen Insel. Die Natur hat in 30 Jahren fast jede Spur des ehemaligen Lagers verwischt. 15.000 Menschen wurden hier grausam gefoltert. Viele von ihnen haben ihr Leben verloren. Andere überlebten, kehrten aber in eine Gesellschaft zurück, in der die Täter nicht verurteilt wurden und die sich weigerte, ihre Geschichten zu hören und sich daran zu erinnern.
Während wir von dort, wo wir schliefen, zu unserem Arbeitsplatz gingen, schrien sie schneller, schneller und schlugen uns. Vor Hunger liefen einige zur Seite, pflückten Brennnesseln, Unkraut und aßen es. Ging jemand aus der Reihe, erschossen sie ihn sofort. Solltest du dich während der Arbeit umschauen, mit den anderen sprechen oder auf etwas zeigen, zielten sie auf dich und schossen. Wenn wir am Morgen losmarschierten, wussten wir nie, mit wem und ob wir am Abend zurückkommen würden. Wir trugen hölzerne Tragbahren, auf deren Brettern ein Toter lag in seinem Blut. Es klebte an unseren Händen. Und nirgendwo konnten wir es abwaschen.
Der 90-jährige Dichter und Journalist Petko Orgojski ist ein Zeitzeuge der Diktatur und der Wende. Er hat 6 Gefängnisse und 2 Lager überlebt. Und er war Abgeordneter des ersten demokratisch gewählten Parlaments.
Unsere Gruppe wollte man ertrinken oder erfrieren lassen. Das hat man jedenfalls versucht. Einige haben ihre Füße verloren. Es war auch ein Neffe des Dichters Javorov bei uns. Er und viele andere starben später zu Hause. Man wird deshalb auf der Insel auch kein Massengrab finden. Selbst wenn man danach suchen würde.
In die Lager wurden oft Menschen geschickt, auf deren Dossiers Rückkehr unerwünscht stand. Sie sollten getötet werden. 1953 geriet auch Orgojski in eine solche Gruppe von 35 Gefangenen. Einmal ließ man sie im Winter für 14 Tage bei minus 15 Grad auf einem undichten Ponton in der Mitte der Donau zurück. Seitdem sind seine Füße ganz schwarz. Und auch 65 Jahre danach hat er noch offene Wunden. Das Schreiben und die Solidarität halfen ihm, diese düsteren Zeiten zu überleben. Er schrieb Gedichte, aber nur in seinem Gedächtnis. Es war zu gefährlich, im Lager sie niederzuschreiben. Er hütet sie bis heute dort. Und nicht nur seine, sondern auch die seiner Mitgefangenen. Er hatte mit ihnen einen Pakt geschlossen gegen den Tod. Wer am Leben bliebe, der sollte diese Verse in die Welt bringen. Nachdem sie aus dem Lager entlassen worden waren, schrieben sie die Gedichte nieder und gaben sich gegenseitig die Manuskripte. Später wurde Ogojski ein zweites Mal verurteilt. Wegen der Gedichte seines Freundes Gertscho Radev Jambasow.
Er war noch sehr schwach, entkräftet. Und ich habe ihn nicht verraten. Sie haben bei mir nicht meine eigenen, sondern seine Gedichte gefunden und beschlagnahmt. Er war danach noch im Gefängnis in Varna. Sie haben uns hin und her geschickt. Uns, die Sprachmächtigeren, die Ungehorsameren, die Gefährlicheren. Damit wir uns nicht organisieren und fliehen konnten. Und Gertscho Radev Jambasow kam zu mir, als wir wieder frei waren. Und wir haben uns abgesprochen. Jeder hat geschworen, die Gedichte des anderen zu verbergen. Er arbeitete als Tischler und sagte mir, dass er meine Gedichte so versteckt habe, dass sie das Haus niederreißen müssten, um etwas zu finden. Bei mir haben sie die Gedichte unter den Dachziegeln gefunden. Und ich sagte, sie gehören mir. Und er war so gerührt, weil ich seinen Namen vor Gericht überhaupt nicht erwähnt habe. Und er hatte ein solches Gedicht. Ah, gebt mir nur Feuer und TNT. In Grund und Boden reiße ich die verhasste Welt. Sarg werde die Erde und nur ein Leichenwagen fahre über die Welt ins Böse und Laster gesunken. Ein Meer aus Menschenblut und in ihm ein Floß aus Toten. Na ja, die Bolschewiken werden dich mit dem Kopf nach unten hängen lassen, wenn sie das Gedicht finden. Und was geschah? Sie haben mich erwischt.
Und haben Sie nicht daran gedacht, Ihren Freund gegen ein milderes Urteil zu verraten? Damals hatten Sie schon eine Frau und zwei Kinder.
Ich beschreibe diesen Moment auch in meinem Buch. Mir wurde schwarz vor Augen. Ich wedelte mit der Hand, als wäre ein schmutziger Gedanke auf meiner Stirn gelandet. Was, wenn ich jetzt sage, dass meine eigenen Gedichte nicht so gefährlich sind? Denn bei den Richtern hieß es, manche Gedichte sind talentiert, andere tödlich. Und der Staatsanwalt sagte in seiner Rede, er wollte, dass die ganze Welt zugrunde geht. Dort im Gericht saß ein Bauer, wie mein Vater, in Tracht mit einer Pelzkappe. Und der Staatsanwalt zeigte auf ihn und sagte, auch dich wollte er töten und deinen Sohn, da er ein Weltpogrom will. Hier sehen wir die bürgerliche Klasse, die, obwohl sie aussterben wird, noch immer bereit ist, die ganze Welt zu vernichten. Wie eine Kernwaffe. Er hat solche Vergleiche gemacht, dass ich schauderte und dachte, wenn Sie jetzt Gertscho erwischen, ihn eine Woche in Gewahrsam nehmen, dann wird er sterben. Und dann, als er es erfuhr, weil er nicht im Gerichtssaal war, hat er Geld gesammelt, da und dort gebettelt und es meiner Frau gebracht, um sie ein wenig zu unterstützen, da sie allein war mit den zwei Kindern.
In Residenzen haben sie sich versteckt, Lager gebaut, die Geschichte verfälscht. Aber die Dinge ändern sich. Der Kommunismus verabschiedet sich. Schlaft friedlich, Kinder.
Das war eines der Kultlieder der Wende, als in der Euphorie der Freiheit alle glaubten, wir hätten ein für alle Mal mit unserer totalitären Vergangenheit abgeschlossen. Voller Energie zu verändern und zutiefst naiv, durstig nach einem freien Leben und blind für die tiefen Traumata und Fallen, die uns ein so repressives System vererbt hatte. Zwar war am 11. November 1989 Diktator Todor Schiwkow nach 35 Jahren zum Rücktritt gezwungen worden. Die Menschen gingen auf die Straße, eine Oppositionsbewegung formierte sich und im Jahr darauf fanden die ersten freien Wahlen statt. Doch die Kommunistische Partei nannte sich in sozialistisch um, gewann die Wahlen und blieb an der Macht. Im Jahr 1989 hatte sie 1 Million Mitglieder. Die Staatssicherheit hatte mindestens einen Agenten unter 90 Bulgaren. Die genaue Anzahl ist unbekannt, da gleich nach der Wende 40% des Stasi-Archivs vernichtet wurden, damit die Geheimdienste weiterarbeiten konnten. Auch die demokratischen Kräfte konnten eine Überprüfung der Mitarbeiter im öffentlichen Dienst oder das Öffnen der Stasi-Archive nicht durchsetzen. So gelang es der ehemaligen Nomenklatura, ihre politische Macht ungehindert in wirtschaftliche zu verwandeln. Der ehemalige Premier Ivan Kostov, dessen Regierung die wichtigsten wirtschaftlichen Reformen durchgeführt hat, schreibt in seinem Buch, man habe sich vor einem Bürgerkrieg gefürchtet.
Unter den Demokraten herrschte ein Mangel an Menschen freien Willens. Und nicht nur unter ihnen. Je mehr vom Kommunismus in unserer postkommunistischen Gesellschaft weiterlebte, desto weniger war sie fähig, eine neue aufzubauen.
Im Februar 2017 ereignete sich dieser Fall mit den Flüchtlingen, bei dem die Gemeinde meine Pfarrei, meine Tätigkeit bedrohte.
2017 hatte Pater Cortesi eine als Flüchtlinge anerkannte syrische Familie eingeladen, sich in Belenen niederzulassen. Ein Stadtrat organisierte Proteste. Daraufhin lehnte es die Gemeinde, als angeblich gesetzeswidrig, ab, die Flüchtlinge anzumelden. Der Priester bekam Morddrohungen, weshalb ihn der Vatikan nach Italien zurückberief.
Und seitdem habe ich praktisch nichts mehr mit dem Bau dieser Gedenkstätte zu tun. Sogar die Insel habe ich seit über einem Jahr nicht betreten. Denn um dorthin zu gelangen, brauche ich eine schriftliche Zustimmung des Bürgermeisters, der mir diese natürlich nicht gibt. Nun haben Sie den Auftrag vom Staat erhalten. Ich bin auch seit 1,5 Jahren nicht mehr Mitglied der Stiftung, die ich selbst gegründet habe.
Wir sprechen mit Pater Cortesi nicht in Belene, sondern im Hof der Sofiota-Universität. Obwohl er der Initiator der Idee für eine Gedenkstätte auf der Insel ist und mit seiner Arbeit die Erinnerung an das Lager erneuert hat, war er auch in diesem Jahr nicht unter den Gästen des Gedenktags. Um mögliche Konflikte zu vermeiden, war er für diesen Tag von seinen Vorgesetzten für den Besuch von Papst Franziskus nach Rumänien geschickt worden.
Einerseits bin ich froh, dass wir dank meiner Arbeit und der Arbeit anderer so weit gekommen sind, dass sich der Staat dafür interessiert, dass die Institutionen handeln und dass etwas passiert. Möge es nicht wie beim Atomkraftwerk Belene enden, nur den ersten Spatenstich zu machen und die Menschen zu täuschen.
Das Zentrum von Belene am frühen Sonntagmorgen, einen Tag nach der Gedenkveranstaltung. Das Städtchen schläft noch. Wegweiser zeigen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten an. Einer weist sogar auf das Atomkraftwerk hin, das hier seit mehr als 30 Jahren gebaut werden soll. Nach wie vor erinnert aber nichts daran, dass hier einst ein KZ existierte. Am Tag zuvor habe ich Milène Doulef, den Bürgermeister von Belene, gefragt, wie die Einheimischen die Initiative für eine Gedenkstätte auf der Insel finden.
Nun ja, sie haben keine besondere Meinung dazu. In der Stadt herrscht die Überzeugung, dass dort so etwas nie geschehen ist.
Wie meinen Sie das? Welche Ansicht hat man dazu in der Stadt?
Dieselbe Ansicht wie früher, dass es das dort nicht gegeben hat. Ein großer Teil der Stadt denkt so. Erst jetzt beginnen sie zu lesen und zu lernen und sie begreifen, was sich dort tatsächlich abgespielt hat.
Wir treffen uns mit Doulef in der Eingangshalle des unbelebten neuen Hotels von Belene. Die einzigen Gäste sind 5 Menschen, die zum Gedenken auf der Insel angereist sind. Wussten die Menschen in Belene wirklich nichts über das Lager? 1954 schreibt der Lagerleiter von Belene:
Die Bevölkerung des Dorfes Belene ist in der Mehrheit reaktionär gestimmt und durch den Katholizismus vergiftet. Die Praxis zeigt, dass immer, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, sie den Häftlingen helfen und Mitgefühl mit ihnen haben. Überhaupt, die Bevölkerung von Belene hasst das Lager und kooperiert nicht mit den Mitarbeitern des Innenministeriums.
In Belene ist es eine Tradition, als Wärter zu arbeiten. Ganze Familien gingen dieser Tätigkeit nach, weil diese Arbeit ein stabiles Einkommen sicherte und einen guten Lebensunterhalt garantierte. Auch heute noch ist Gefängniswärter ein angesehener Beruf.
Mit der Errichtung des Lagers auf der Insel Persin im Jahr 1949 verlor die Bevölkerung, vor allem Viehzüchter mit den Weiden dort, ihre Lebensgrundlage. Nach anfänglichem Widerstand begannen sie, für das Lager zu arbeiten. Es gab kaum eine andere Möglichkeit, eine gut bezahlte Arbeit im Dorf zu finden. Und wegziehen durften die Menschen damals auch nicht ohne weiteres. Die 91-jährige Svetlana Germanova war Anarchistin und überlebte zwei Lager, Bosna und Belene. In ihrer gemütlichen Wohnung in Sofia erzählt sie mir von ihrem anderen Leben, wie sie selbst ihr Schicksal während des Kommunismus nennt. 1948, in diesem anderen Leben, war Svetlana 20 Jahre alt und frisch verheiratet.
Und sie nahmen uns fest, Anarchisten und Trotzkisten. Nach dem 5. Parteikongress, als sie beschlossen hatten, eine Diktatur des Proletariats durchzusetzen. Bis dahin liebten sie uns nicht. Aber sie erkannten unseren Kampf trotzdem an. Und wir hatten offiziell einen Anarchistenclub in Sofia. Wir sagten, dass mit Diktatur kein Kommunismus aufgebaut werden kann. Das war unser einziges Vergehen. Wir wollten keine Macht, wollten nicht Teil der Regierung sein. Wir wollten sie nur korrigieren. Nun ja, wenigstens unsere Meinung äußern. Aber damals wurde eine andere Meinung nicht geduldet. Genosse Stalin, Genosse Zhivkov. Und das war alles. Wenn sie sich einmal für etwas ausgesprochen hatten, sollte niemand anderer mehr darüber nachdenken. Deshalb haben sie einen Befehl erlassen, alle Anarchisten, alle freidenkenden Menschen zu verhaften. Und eines Nachts wurden in ganz Bulgarien, in allen Städten, die Anarchisten und Trotzkisten festgenommen.
Ihr Name bedeutet Blume auf Bulgarisch. Svetlana ist wie eine Blume, aber mit kräftigen Wurzeln. Immer ein Lächeln auf den Lippen. Trotz ihres Alters liest sie jeden Tag, löst Kreuzworträtsel, da es gut für das Gedächtnis ist, und kümmert sich um ihren Gemüse- und Obstgarten. Wenn man sie sieht, glaubt man, diese Frau hat das sorgenfreiste Leben auf Erden geführt.
Mein Mann und ich wussten, was uns erwartet, und haben es akzeptiert. Aber ich erinnere mich, alle im Dorf tadelten mich. Deine Mutter traut sich deinetwegen vor Scham nicht aus dem Haus. Mutter und Vater haben alles schwer ertragen. Und ein Leben lang wurden wir als Feinde der Staatsmacht bezeichnet.
Und das bedeutete keine Arbeit, keine Entwicklungschancen, große Hindernisse auch für die Kinder. Trotzdem weigerte sich Svetlana, Stasi-Agentin zu werden, was ihr Leben sehr erleichtert hätte.
Wir haben mehr als 30 Mal den Betrieb gewechselt. Solange die Beurteilung der Stasi noch nicht da war, hat alles gepasst. Wenn sie dann kam, haben alle ihr Verhalten uns gegenüber geändert. Auch daran haben wir uns gewöhnt. Mein Mann hatte sogar die Gewohnheit, wenn er eine neue Arbeit begonnen hatte, sich schon nach einer anderen umzusehen. Für den Fall, dass er wieder gefeuert werden würde.
Während Svetlana im Lager in Bosna war, versuchte die Stasi, sie von ihrem Ehemann zu trennen. Eine übliche Praxis. Die KZ-Häftlinge sollten jede emotionale Unterstützung verlieren. Viele Partner wurden gezwungen, sich scheiden zu lassen.
Mir haben sie gesagt, dass mein Mann ins Ausland geflohen wäre und ich deshalb keine Briefe von ihm bekäme. Und ihn haben sie belogen, dass ich ihm nicht schreiben wollte. Und er schrieb an alle Institutionen, damit sie ihm sagen, ob ich noch am Leben bin oder nicht.
Die Stasi versuchte sogar, ihre Kinder zu überreden, sich von den Eltern loszusagen. Nach allem, was Tvetana erlebt hat, denkt sie nicht an Rache. Sie ist zufrieden, dass ihr Wunsch, das Regime zu überleben, in Erfüllung gegangen ist. Tvetana hat nach der Wende ihre Stasi-Akten gelesen.
Ich bin überrascht, dass Menschen, die uns so nahe standen, uns ausspioniert und denunziert haben.
Haben diese Leute einmal gefragt, warum sie sie bespitzelt haben?
Sie sagten, so waren die Zeiten.
Diese Aussage hat man nach dem Ende des Kommunismus häufig gehört, als ob nichts eine Frage der persönlichen Entscheidung gewesen wäre.
Meiner Meinung nach hätten zwei Dinge getan werden müssen, die sie nicht getan haben. Die Dienstzeiten in den Lagern hätten dem ehemaligen Lagerpersonal nicht für die Rente anerkannt werden dürfen. Stattdessen haben sie alle Privilegien, ihre großen Gehälter und Renten behalten und machen sich über uns lustig.
1991 wurde ein Gesetz über die Rehabilitation der politisch Verfolgten verabschiedet. Finanzielle Entschädigungen wurden festgelegt. 30 Euro für einen Monat im KZ, 200 Euro für ein Studienverbot, 2000 Euro für einen in den Lagern getöteten Angehörigen. Gleichzeitig blieben die Renten und Privilegien der Menschen unverändert, die im Lagersystem oder für die Stasi gearbeitet haben. Oft erhalten sie die Höchstrente von monatlich 500 Euro und mehr. Die Renten der Verfolgten dagegen liegen beim Existenzminimum von weniger als 200 Euro. Die Gefängnisse und die Lager, das schwierige Leben als Bauarbeiter trotz seines Studiums, die Folter und Schikanen der Stasi haben es nicht geschafft, den Dichter Petko Ogojski zu unterwerfen. Ich treffe ihn in seiner Festung, die er eigenhändig gebaut hat. Ein siebenstöckiger mittelalterlicher Festungsturm im Dorf Czepinci, in dem er ein ethnografisches Museum untergebracht hat. Den Turm hat er mit Hilfe von Freunden aus Belene errichtet. In einer Zeit des Sich-Duckens, wie diese Taktik von Diktator Zhivkov selbst genannt wurde. Ogojski lebt mit einigen seiner 16 Enkel und Urenkel zusammen. In der großen Festung bewohnt er ein einziges Zimmer. Während er eine Zigarette anzündet, schweift mein Blick über die bescheidene Einrichtung. Ein Bett, ein Tisch, einige Stühle, ein Waschbecken. Überall liegen unzählige Bücher und Manuskripte. Ein Foto zeigt seine vor 2 Jahren verstorbene Frau, auf dem sie zart seine Stirn streichelt. In der Ecke liegt ein eleganter, schmalkrempiger Hut auf seiner Schreibmaschine. Ogojski kann sie nicht mehr benutzen. Seine Hände zittern.
Seelenverkäufer waren sie. Du magst rein wie Kristall sein, aber sie hatten so viele Möglichkeiten, dich zu verleumden.
Ogojski gehört zu den ersten Oppositionspolitikern, die Opfer des Schwarzmarkts der Geheimakten wurden. Obwohl er nie ein Stasi-Agent war, erschien sein Name 1991 auf einer Liste, die in einer der sozialistischen Partei nahestehenden Zeitung veröffentlicht wurde.
Die Bolschewiki hatten die Idee, dass sie mit uns einen weiteren Coup landen könnten. Erstens, indem sie Geheimakten enthüllten, die sie zuvor frisiert hatten, und zweitens, indem sie auch jene veröffentlichten, die einige nach langer Folter oder um ein Leben zu retten unterschrieben haben. Und jeder von uns wurde gefoltert, verfolgt, eingesperrt, bedroht oder mit süßen Versprechungen gelockt. Auch mir versprachen sie, du wirst kein Problem in diesem Land haben, dafür brauchst du nur deine Unterschrift hierher zu setzen. Erst verfolgte mich einer namens Savov, dann wurden es 3. Und sie sagten mir, was für ein Vater bist du? Du hast einen kleinen Sohn, der gerade mit der Schule beginnt. Die Schule befindet sich an einer belebten Straße. Und was, wenn ein betrunkener Fahrer, und er zwinkerte dabei, ihn mit seinem Laster überfährt? Nichts wird von ihm übrig bleiben. Und sein Vater wehrt sich jetzt schon wieder und weigert sich, am Erhalt der Ordnung und der Sicherheit des Staates mitzuwirken. Oft wurde ich gerufen und unter Drohungen aufgefordert, eine Erklärung zur Mitarbeit bei der Volksmacht zu unterschreiben.
Die Institutionen des demokratischen Bulgarien haben sich um die Opfer des Kommunismus nicht gekümmert. Das einzige Gerichtsverfahren, das je eröffnet wurde, über das Lager in Lovic, wurde nach vielen juristischen Tricks wegen Verjährung nach 10 Jahren eingestellt. Von 5 Verfahren gegen den Diktator Živkov endete nur eines mit einem Urteil wegen der illegalen Schenkung von Wohnungen. Und sogar dieses Urteil wurde später aufgehoben. 2015 beschloss das Parlament die Aufhebung der Verjährungsfrist für Verbrechen des kommunistischen Regimes. Der Generalstaatsanwalt klagte dagegen. Das Verfassungsgericht erklärte die Entscheidung für nichtig. Die Verjährungsfrist auch für die schwersten Verbrechen während des Kommunismus läuft deshalb im Jahr 2024 ab. Die meisten Verbrecher werden ungestraft davonkommen.
Man spricht sehr wenig über die schrecklichste Sache, die die Kommunisten getan haben. Über das kommunistische Social Engineering, dass sie unter dem Einfluss ihrer Ideologie das Land der Bauern verstaatlichten, führte zur Vernichtung großer lokaler Gemeinschaften. Die Menschen verloren ihre Lebensgrundlage und wurden gezwungen, in die Städte zu gehen. Oder sie gingen freiwillig dorthin, wohnten in den neuen Plattenbauwohnungen und begannen ein völlig anderes Leben zu führen als das ihrer Eltern oder Großeltern. Nicht der Verlust der Familientradition ist die Ursache für den Verlust des historischen Gedächtnisses, sondern die gigantischen sozialen Transformationen, die im Namen einer Ideologie dieser Gesellschaft aufgezwungen wurden. Und das ist ein gesellschaftliches Trauma, das so weit verbreitet ist, dass kaum jemand es je zu bewerten und zu begreifen vermag.
Der Historiker Momchil Metodjew findet, dass ein Regime, das es noch kurz vor seinem Untergang geschafft hat, die Namen von 360.000 bulgarischen Türken in 2 Monaten zu ändern, gar nicht anders als totalitär genannt werden kann. Ein großer Teil des Social Engineerings bestand aus Repressalien, jenseits von Recht und Gesetz, die einen neuen, untertänigen Menschen schaffen sollten. Lager, Umsiedlungen, Verbote zu studieren, zu arbeiten, zu heiraten, zu reisen, seinen Namen zu wählen und so weiter. Als das Lagersystem in den 70er Jahren teilweise abgebaut wurde, übernahm die Stasi dessen Funktionen.
Der Zweck dieser Lager war ein Versuchslabor der totalen Macht, das aus einer menschlichen Persönlichkeit einen Gegenstand mit vorhersehbarem Verhalten machen sollte.
Borislav Skotschew, der seit 2001 an jedem Gedenktag auf der Insel teilnimmt, hat 10 Jahre in den Archiven zum Lager Belene geforscht.
Die Leute sollten entpersonalisiert das Lager verlassen. Hierher sind Menschen geschickt worden, weil sie einfach nur gelacht haben oder zu Unrecht beschuldigt wurden, dass sie nicht um den Tod von Georgi Dimitrov im Jahr 1949 getrauert haben. Damit demonstrierte das Regime, dass absolut jeder verfolgt werden konnte. Das Lager sollte aus einem Bulgaren einen Mazedonier oder aus einem Türken einen Bulgaren machen, aus einem selbstständigen Bauern einen Beamten oder einen Arbeiter in der Kolchose.
Trotz historischer Nachweise und der Zeugnisse der Opfer wird bis heute geleugnet, wie grausam und brutal das Regime war. Die kommunistische Nostalgie boomt, auch weil die sozialen Kosten der Übergangszeit so hoch waren. Und nicht zuletzt wegen der heutigen Probleme mit Korruption und Justiz. Selbst der derzeitige Premierminister Bojko Borissow, der als Leibwächter für Schiwkow gearbeitet hat, erklärte stolz, der Umgang mit dem Diktator sei wie eine Kaderschmiede für ihn gewesen.
Grundsätzlich ist es nicht gut, wenn ein Volk sein Gedächtnis verliert, dann ist es an Alzheimer erkrankt. Aber 6 Millionen können nicht ihr Gedächtnis verlieren. Es wird immer ein Gedächtnis geben. Das Problem ist, was für eins? Werden sich nur die Historiker erinnern?
Pater Cortesi setzt sich nicht nur für die Errichtung einer Gedenkstätte für die Opfer des Lagers Belene ein. Er veröffentlicht Bücher, organisiert Ausstellungen und Tagungen und er ist der einzige Reiseführer für Gruppen und Touristen aus aller Welt, die das ehemalige Lager besuchen möchten.
Es geht um ein gemeinsames nationales Gedächtnis. Jetzt sprechen wir auch von einem europäischen Gedächtnis. Das Bildungssystem ist in diesem Bereich sehr wichtig, weil jeder es durchläuft, weil es jeden betrifft und formt. Es ist sehr wichtig, was die Kinder über unsere Vergangenheit lernen. Ob sie lernen, dass das Land industrialisiert wurde, dass es Arbeit für alle gab und wir ganze 9 Millionen zählten. Oder ob sie lernen, dass ein totalitäres Regime herrschte und es Konzentrationslager gab. Wir können verschweigen, manipulieren. Oder wir können durch das Bildungssystem ein gemeinsames Gedächtnis entstehen lassen. Deshalb gibt es einen Kampf um die Lehrbücher.
Laut einer Umfrage geben 94% der Befragten im Alter von 16 bis 30 Jahren zu, fast nichts über die Zeit von 1944 bis 1989 zu wissen. 40% haben nie etwas vom Lager Belene gehört. 2 Jahre nach der Wende hatten 76% der Befragten eine klar negative Meinung über Schiwkow. Heute beurteilen 55% die Regierung des Diktators positiv. 54% wissen etwas über den Kommunismus nur von Familie und Bekannten, 14% durch Schule und Universität, 10% durch die Medien. Erst seit diesem Schuljahr wird dem Kommunismus mehr als eine Lektion gewidmet. Es gab einen Skandal wegen einiger der zugelassenen Lehrbücher. In einem Fall wurde Schiwkow als jemand beschrieben, der sich um das Wohl der Menschen gekümmert habe. Wichtiger noch als die Lehrbücher sind die Lehrer. Die Hälfte von ihnen ist älter als 50 Jahre.
Die Wahrheit ist, dass in jeder Gruppe von 20 Geschichtslehrern wahrscheinlich 18 eine besondere Einstellung haben und den Kommunismus nicht unterrichten wollen. Und wenn sie es machen, dann aus ihrer Perspektive als Zeitgenossen.
Luisa Slavkova ist Geschäftsführerin der Stiftung Sofiota Plattform, die sich mit der Geschichte des Kommunismus und der zivilgesellschaftlichen Bildung beschäftigt.
Das ist problematisch, denn man sollte in der Lage sein, den aktuellen Diskurs zu vermitteln, zu erzählen, was die Sozialistische Partei ist und woher sie kommt. Man sollte bereit sein, diese Debatte in der Klasse zu führen und mit den Eltern der Schüler die Konfrontation zu suchen, wenn sie behaupten, was lehrst du meine Kinder? Es war überhaupt nicht so, weil ich es selber erlebt habe. Es ist schwierig zu unterrichten, weil die Zeugen unter uns sind und sie alle haben unterschiedliche persönliche Erinnerungen.
Seit 2 Jahren organisiert Slavkova in Belene eine Sommerschule.
Vor einer Weile hörte ich einige meiner Mitschüler sagen, ich empfinde Nostalgie nach dem Kommunismus. Wie kann jemand, der nichts weiß, außer dem, was man ihm zu Hause erzählt hat, so etwas sagen? Weil einige Familien überhaupt nicht gelitten haben. Tatsächlich ging es ihnen sehr gut. Sie hatten Familienunternehmen und andere Privilegien. Und in jener Zeit waren sie jung. Sie genossen ihr Privatleben. Und diese Geschichten erzählen sie meinen Mitschülern, ihren Enkeln. Und sie haben eine ganz oberflächliche Vorstellung davon, wie es war.
Die 16-jährige Maria Janeva hat dieses Jahr an der Sommerschule in Belene teilgenommen. Sie war die einzige Jugendliche. Mit der üppigen, lockigen Mähne wirkt sie erstaunlich reif für ihr Alter. Maria stammt aus einer Familie von Verfolgten. Aber zu Hause erzählte man nicht viel darüber. Ihr Urgroßvater war vor 1944 ein bekannter Politiker, Wissenschaftler und Diplomat. Danach war er im Lager Belene. Maria erklärt sich das Schweigen ihrer Eltern damit, dass sie sie vielleicht für zu jung hielten, um eine solche Geschichte zu ertragen.
Ja nun, zuerst bist du schockiert. Die Tragödie erschüttert dich ungemein tief. Wenn du die Geschichten hörst, als wir uns mit den Überlebenden des Lagers getroffen haben, Rusi Karapetkov und Khalil Rasim, und du siehst, weil wir in einem Saal waren, von dem aus die Donau und die Insel Persin sichtbar sind, mit wie viel Traurigkeit in ihren Augen sie dorthin schauen. Es geht ihnen aber nicht um Rache. Es geht nicht darum, dass sie die Kommunisten zugrunde richten wollen. Nein, sie wollen nur, dass all das nie passiert wäre und dass es nie wieder passiert. Rusi Karapetkov sagte, ich habe ihnen alles vergeben, damit so etwas nie wieder geschieht. Das packt dich.
Ich leide sehr, wenn ich es höre. Und ich habe einige auf der Insel Persin gehört, die öffentlich oder persönlich sagten, wir müssen die derzeitigen Abgeordneten hierher bringen, weil sie stehlen, weil sie sich mit Wohnungen bereichern. Wir sollten sie in Belene einsperren. Das heißt aber, die Menschen haben nichts verstanden, weil, wie die Juden über den Holocaust sagen, wir erinnern uns, um nicht zu wiederholen. Wir erinnern uns, um nicht dieselben zu bleiben.
Ende 2016 bekam die Gemeinde Belene, auch dank der Hartnäckigkeit von Pater Cortesi, vom Staat das Grundstück des ehemaligen Lagers unter der Bedingung, bis 2021 dort eine Gedenkstätte zu errichten. Sonst muss das Grundstück zurückgegeben werden.
Leider gibt es auch in der Kirche viele Leute, insbesondere in Bulgarien, die denken, wenn du dich für das Gedenken einsetzt, machst du auch Politik. Wir verbieten dir, dich zu engagieren, weil du Politik machst. Aber man muss nicht jede Gedächtnisarbeit politisieren. Nach den Ereignissen von 2017 habe ich auch die geringe Unterstützung meiner Vorgesetzten verloren. Sie sagten mir, vergiss die Gedenkstätte. Und es ist für mich ein bisschen schade, da ich diesem Projekt viel Kraft und Energie gewidmet habe. Ich wünschte mir, an diesem Prozess weiter teilnehmen zu können, aber momentan ist alles eingefroren.
Auch der Bürgermeister von Belene, der nach wie vor nicht mit Cortesi redet, schaut pessimistisch in die Zukunft. Im Herbst stehen Kommunalwahlen an und Bürgermeister Dulev will wiedergewählt werden. Das Projekt der Gedenkstätte ist tabu. Viele Wähler haben Vorfahren, die im Lager gearbeitet haben.
Die Entwicklung? Keine. Wir können offiziell sagen, dass die Sache finanziell nicht sehr gut ausschaut. Der Vorsitzende der Stiftung, Herr Marinov, arbeitet zu 90% allein. Für den heutigen Gedenktag hat die Gemeinde ein bisschen geholfen. Aber einen Großteil hat er selbst mit eigenen Mitteln organisiert. Die Spenden, die gesammelt wurden, können nicht ein Zehntel der Kosten dieser Veranstaltung decken. Wir arbeiten daran, aber es ist sehr schwierig und dauert sehr lange. Wir erwarten nicht, dass die Gedenkstätte in 1 bis 2 Jahren oder in 5 Jahren fertig wird. Wenn überhaupt, dann vielleicht in 15 Jahren.
Das Erbe von Belene. Bulgariens verdrängte Vergangenheit. Ein Feature von Diana Dineva. Es sprachen Hildegard Meyer, Claudia Mischke, Katharina Wolter, Hüseyin Michael Cirpici, Gregor Höppner, Tom Jakobs und Ernst August Scheppmann. Mitarbeit Wladislav Stojanov. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Hanna Steger. Regie Claudia Katanek. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.